Ja, wir wollen heute einige Bibelworte miteinander betrachten zu dem Thema die Hoffnung des Christen. Ich möchte erstmal zum Anfang mit uns lesen einen Abschnitt aus Römer 5 und einen aus Römer Kapitel 8. Römer 5 ab Vers 1 lesen wir. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Soweit aus dem 5. Kapitel des Römerbriefes und dann noch aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes, die Verse 18 bis zum Schluss. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Soweit diese Bibelworte, die uns etwas zu sagen haben über das echte Fundament unserer Hoffnung. Wir haben das Stichwort Hoffnung ja verschiedentlich in unserem Bibeltext gelesen. Was ist denn nun eigentlich Hoffnung? Hoffnung, so wie es auch das Lexikon sagt, ist die Erwartung von etwas Gutem in der Zukunft. Ja? Die Erwartung von etwas Gutem in der Zukunft. Ich hoffe nicht auf irgendein Unheil, das über mich hereinbricht. Ja? Ich kann nur auf das hoffen, was mir zum Guten dient. Auf der anderen Seite haben wir ja selber im Wort gelesen, die Hoffnung, die schon erfüllt ist, das ist keine Hoffnung mehr. Etwas, was schon gegenwärtig mir zum Guten ist, das ist nicht mehr Gegenstand meiner Hoffnung. Ja? Die Hoffnung richtet sich immer auf die Zukunft. Und wir brauchen Hoffnung. Der Mensch braucht Hoffnung, um zu leben. Das ist etwas ganz Elementares. Wenn wir gar keine Hoffnung mehr haben, ja, dann wird es ganz schwarz. Und dann geschieht es, dass Menschen ihr Leben wegwerfen. Sie sagen, ich steige aus, ich will nicht mehr. Und es gibt auch einen, der die Menschen dazu bringen will. Der Satan, der Fürst der Finsternis, der Menschen die Hoffnung nehmen will, sie verdunkeln will und sie dahin treiben will, ihr Leben wegzuwerfen, in den Selbstmord treiben will. Und wie viel geschieht es heutzutage? Aber hängt es nicht auch damit zusammen, und davon spricht eigentlich auch dieser Abschnitt in Römer 5, den wir am Anfang gelesen haben, dass jede wirkliche, echte Hoffnung ein Fundament, ein realistisches Fundament braucht. Wir können uns viel einbilden. Ja? Die Menschen haben viele Hoffnungen. Die sagen sich, oh, nächstes Jahr wird es besser. Ach, ich werde schon irgendwie wieder gesund werden. Wird schon alles wieder irgendwie gut gehen. Ja, jeder Mensch macht sich solche Hoffnungen, aber oft und oft werden die Hoffnungen enttäuscht. Ja, das hört man immer wieder von Menschen, wenn man redet, dass man sagt, ich bin so enttäuscht worden vom Leben. Ja? Oder manche sagen auch, ich bin so enttäuscht worden von Gott. Ja, ist alles anders gelaufen, als ich mir es gedacht habe. Meine Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Und deswegen, die Grundlage unserer Hoffnung muss eine realistische Grundlage sein. Und davon redet Römer 5. Was ist die Grundlage unserer Hoffnung? Die Grundlage unserer Hoffnung ist Frieden mit Gott, ihr Lieben. Das ist das feste Fundament jeder wirklichen Hoffnung. Warum denn? Wir lesen etwas über den Zustand des Sünders in Bezug auf die Hoffnung. Epheser 2 sagt uns da etwas sehr Ernstes und Realistisches darüber. Epheser 2 erinnert der Apostel Paulus die Epheser an ihren Zustand, bevor sie gläubig wurden. Als Heiden. Vers 12 lesen wir, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Und Sprüche 10, Vers 28 lesen wir auch, etwas sehr Interessantes und Erhellendes. Da heißt es nämlich, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zu Schanden. Und in Jesaja 57 lesen wir auch die Ursache von diesem Zustand der Hoffnungslosigkeit. Da heißt es nämlich, Vers 20, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen.
Und das ist genau dieser Punkt. Der sündige Mensch, der von Gott getrennt ist, er hat keine wirklich realistische Hoffnung. Er hat keine Grundlage für seine Hoffnung. Warum? Weil Gott ist gegen ihn. Er steht unter dem Zorn Gottes. Er ist einer, der nicht mit der Güte und Gnade Gottes aufgrund fester Verheißungen rechnen kann. Das heißt nicht, dass nicht auch sündige Menschen immer wieder die Güte und Gnade Gottes erfahren, sehr wohl. Ja? Die Bibel sagt, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Gott erweist seine Güte auch an solchen, wo er es gar nicht müsste. Gott ist langmütig. Aber eine Verheißung, dass die Güte Gottes uns trägt und zum Ziel bringt, das haben nur die Gläubigen, nur die, die Frieden mit Gott gefunden haben durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Für die anderen heißt es, dass irgendwann einmal ihre Hoffnung, die sie sich machen, schrecklich zu Schanden werden wird. Weil sie letztlich Feinde Gottes sind. Weil sie den allmächtigen und ewigen Gott zum Gegner haben. Und das muss irgendwann dahin führen, dass ihre Lebenspläne, ihre Lebenshoffnungen durchkreuzt und gründlich zu Schanden werden. Dass sie einmal spätestens in der Ewigkeit mit Schrecken aufwachen werden aus ihren Illusionen und merken werden, dass sie jetzt vor dem Gericht, dem Richterstuhl des heiligen Gottes stehen und dass sie nichts haben, was ihnen da noch eine Hilfe und eine Stütze sein könnte. Deswegen, die Hoffnung hat die Grundlage, dass wir Frieden mit Gott haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Ohne diesen Frieden müssen wir immer damit rechnen, dass Gott irgendwann einmal auch ernst macht, sein Gericht sendet, bis hin zu dem, dass das Leben des Gottlosen ganz plötzlich einmal zu Ende sein kann. Und das gilt gerade auch für solche, die immer wieder das Evangelium gehört haben, die immer wieder ermahnt worden sind und die dieser Mahnung Gottes hartnäckig widerstanden haben. Ja, das ist eine ganz ernste Situation. Ja, mit solchen Dingen darf man nicht spielen. Hoffnungen, die ohne Frieden mit Gott, ohne Jesus Christus gemacht werden, sind letztlich unrealistische Hoffnungen, die sich am Ende nicht erfüllen werden. Und für die Gläubigen, ja, da gilt dieses wunderbare Fundament, das wir am Anfang des 5. Kapitels gelesen haben. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, gerecht gesprochen durch den Glauben an den Herrn Jesus, so haben wir Frieden mit Gott. Das dürfen wir wissen. Hast du Frieden mit Gott? Weißt du, dass du Frieden mit Gott hast? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja, wenn du diese Gewissheit nicht durch den Heiligen Geist hast, durch das Wissen, ich habe Buße getan, ich habe mich bekehrt, bin gläubig geworden an den Herrn Jesus Christus, dann sind die Hoffnungen deines Lebens ohne Fundament. Aber wenn wir dem Herrn Jesus angehören, dann haben wir Frieden mit Gott. Und das ist nicht ein vorübergehendes Gefühl, das ist nicht etwas, was wir heute haben und morgen verlieren wir es wieder, sondern dieser Friede mit Gott ist uns durch dieses vollkommene Sühnopfer Jesu Christi grundsätzlich und ein für allemal zugeeignet, wenn wir gläubig sind. Durch den Herrn haben wir im Glauben Zugang zu der Gnade. Ja, der Herr Jesus ist die Tür. Heute Morgen in der ersten Stunde haben wir es gehört. Ja, wir können uns die Gnade Gottes nicht erstehlen. Wir können sie uns nicht auf einem anderen Weg rauben. Die Gnade Gottes wird uns angeboten in der Person des Herrn Jesus. Und wenn wir an ihn glauben, dann haben wir Zugang zu der Gnade Gottes. Und dann dürfen wir uns rühmen. Nicht unser selbst, ja, sondern der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir finden hier am Anfang von Römer 5 auch gleich die zwei verschiedenen Arten von Hoffnung. Möchte ich mit uns auch noch näher behandeln. Wir haben eine ewige Hoffnung, die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und wir haben auch eine zeitliche Hoffnung, nämlich die Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Durchhilfe und Gnade Gottes jeden Tag in unserem Leben. Und beides brauchen wir ganz dringend. Wir brauchen die Hoffnungsperspektive der Ewigkeit. Ohne die ist alle zeitliche Durchhilfe nichts. Ja, es gibt vielleicht manch einen, der sich noch nicht bekehrt hat, der vielleicht knapp mit dem Leben davongekommen ist bei einem Verkehrsunfall und so weiter, dann denkt er, oh ja, klasse, jetzt ist wieder weitergegangen. Ja. Aber das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wenn Gott einmal Bewahrung geschenkt hat, dann deshalb, damit wir auf ewig seine Gnade ergreifen, damit wir das Leben wirklich ihm ganz übergeben und unsere Hoffnung eine ewige und gewisse sein kann, nicht nur für den nächsten Tag. Aber wir brauchen, auch wenn wir die Gewissheit der ewigen Errettung haben, trotzdem auch Hoffnung für zeitliche Durchhilfe. Ja, und das lesen wir im dritten Vers. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also zwei Arten von Hoffnung, die ewige Herrlichkeitshoffnung und die Hoffnung in dieser Zeit. Ich möchte vielleicht zunächst mal auf diese Hoffnung der Herrlichkeit eingehen. Denn das ist letztlich das ganz feste und grundsätzliche Fundament unserer Hoffnung überhaupt. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, das kann man auf zweierlei Weisen verstehen. Das eine ist, wir können das so verstehen, wie es im Deutschen zunächst mal der Sinn ist, nämlich auf die Herrlichkeit, die Gott selber hat. Dann heißt es, wir werden einmal Gott in seiner Herrlichkeit schauen. Wir werden einmal ein Stück Anteil haben an dieser Herrlichkeit Gottes, weil wir dem Herrn Jesus, dem herrlichen Sohn Gottes, angehören. Das bedeutet, dass wir als Kinder Gottes teilhaben an dem Reich Gottes, an dem Frieden Gottes, an der ungehinderten und vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist Herrlichkeit. Das ist etwas Überirdisches, was wir hier auf der Erde mit unseren Sinnen gar nicht erfassen können. Der Lichtglanz, die Schönheit, die Tugend, das Licht Gottes, das wird einmal um uns sein und in uns sein und wir werden diese wunderbare Gemeinschaft mit Gott im Himmel genießen dürfen als solche, die selber verherrlicht sind. Verherrlicht in ihrem Inneren und auch in ihrem Leib. So wird es ja sein, wenn wir bei der Auferstehung und Entrückung wirklich vollendet werden. Davon redet nachher der Abschnitt in Römer 8, von dem wir gelesen haben. Ja? Also die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes und das andere, was es auch heißen kann vom Griechischen her, das ist die Herrlichkeit, die Gott uns bereitet hat. Also nicht die Herrlichkeit, die Gott selber hat, sondern er hat seinen Kindern eine Herrlichkeit gegeben, bereitet für sie, in die wir eintreten werden, erst in der Vollendung, erst bei der Entrückung. Ja? Das ist interessant, im Alten Testament, im Psalm 45 lesen wir, die Königstochter ist ganz herrlich im Inneren. Ja? Also ein Gläubiger ist wiedergeboren und er hat eine innere Herrlichkeit durch diese Wiedergeburt, durch das das Leben aus Gott und der Heilige Geist in seinem Leben drin ist. Aber das ist eine verborgene Herrlichkeit, die sieht man nach außen nicht. Ja? Man kann eine Ahnung davon, sollte man sehen, darf man sehen, wenn wir wirklich ganz eng mit dem Herrn Jesus leben. Aber letztlich diese Herrlichkeit bleibt verborgen, bis sie einmal offenbar ist, wenn wir verwandelt sind und ihm gleichgestaltet sind, dem Herrn Jesus. Dann wird diese Herrlichkeit von allen gesehen, von den Engeln, von den Menschen und vom Herrn selber. Und das lesen wir auch im ersten Petrusbrief. Da ist die Rede von dieser Herrlichkeit. 1. Petrus 1, ab Vers 3. Und es ist eben diese Hoffnung der ewigen Herrlichkeit. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Ja, das ist diese Ewigkeitsperspektive. Gott hat jedem Kind Gottes ein solches herrliches Erbe, eine solche herrliche Hoffnung bereitet. Wir lesen das übrigens auch im Kolosserbrief, da heißt es dann gerade auch die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 5, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Und dann heißt es in Vers 27, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Also diese ewige Hoffnung bedeutet, wir werden Gemeinschaft mit Gott haben, wir werden Anteil haben an der Herrlichkeit des Christus, unseres Herrn Jesus, der als der Sohn Gottes das Reich einmal erben wird, der im Himmel einen herrlichen Tempel hat, eine herrliche Wohnung, in der wir mit ihm sein werden, der einen herrlichen Thron hat, an dem wir auch teilhaben werden. Und diese Gemeinschaft ist unser Ziel und sollte auch unsere ganz lebendige Hoffnung sein. Es ist ja oft so, dass wir gerade diesen Aspekt sehr leicht aus dem Auge verlieren. Im Alltag, ja, da erinnert uns nicht so leicht dran, dass wir Könige und Priester sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir diese Hoffnung im Himmel aufbewahrt haben für uns. Ja. Die wartet auf uns, die ist bereits da. Ja. Im Himmel ist es bereits Realität. Ja. Das ist was ganz anderes, ob ich auf einen Arbeitsplatz hoffe, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder ob ich zum Beispiel nach Amerika auswandere und ich weiß, dort wartet ein Arbeitsplatz auf mich. Ja? Schon was anderes. Ja? Ob man denkt, ha, hoffentlich werde ich, wenn ich ankomme, irgendwas bekommen oder ob ich weiß, das ist schon längst da. Die warten schon auf mich dort. Ja? Schon alles vorbereitet. Ja? Und in dieser Weise, das ist etwas Reales. Ja? Dieser Platz in der himmlischen Herrlichkeit ist uns bereits vorbereitet von dem Herrn Jesus. Und wir dürfen erwarten, dass wir in diesen vorbereiteten Platz eingehen. Das ist eine bestimmte Hoffnung, nicht eine vage Hoffnung, ja, sondern eine Hoffnung, die ganz konkret und real ist, auch wenn sie eben für uns noch unsichtbar ist. Ja, und da redet ja Römer 8, dieser erste Abschnitt, den wir gelesen haben davon, ja, da sagt Paulus, jetzt müssen wir leiden, jetzt haben wir noch mancherlei Schwierigkeiten, wir sind eben nicht Könige, die sozusagen ganz weit über den Nöten und Anfechtungen dieses Weltlebens stehen und denen gar nichts mehr etwas anhaben kann. Innerlich können wir das sein, aber äußerlich haben wir Anteil an den Bedrängnissen. Wir werden krank, wie andere auch. Wir haben Schwierigkeiten in unserem Arbeitsplatz oder verlieren vielleicht unseren Arbeitsplatz, wie andere auch. Ja? Der Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem Weltmenschen ist, wie er das innerlich durchträgt, wie er innerlich dazu steht. Ja, der eine ist vielleicht dann völlig geknickt und hoffnungslos und flucht und schimpft und betrinkt sich und gerät in ein tiefes Loch. Und der andere darf trotz der Schwierigkeiten Hoffnung schöpfen und darf weitergehen im Glauben, dass der Herr Jesus ihn doch durchhelfen wird und ihn tragen wird. Das ist der Unterschied. Aber Leiden sind für uns in dieser jetzigen Zeit auch mit vorbereitet. Aber der Paulus, der einen großen Anteil an solchen Leiden hatte, er hat gesagt, schaut, das fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die einmal geoffenbart werden soll an uns. Und dabei denkt er genau an diesen Moment, wo der Herr Jesus die Seinen zu sich entrückt und wo dieser Leib, dieser irdische Leib des Todes, sei es, dass wir schon gestorben sind und wir aus den Gräbern auferweckt werden, oder sei es, dass wir lebendig sind und diesen Todesleib durch Verwandlung, durch Umwandlung verlieren, wo dieser Leib von uns genommen wird, dann wird vollends sichtbar, dass wir wesensmäßig etwas völlig anderes sind als die unbekehrten Menschen dieser Welt. Wir sind es schon jetzt, aber sieht nicht jeder. Wir sind als Kinder Gottes schon jetzt, haben wir Anteil an diesem ewigen Leben und an dieser Verheißung der Herrlichkeit. Aber dann wird sie geoffenbart werden. Sie wird enthüllt sein vor den Augen der Welt. Und das ist der Trost von Paulus gewesen. Ja, er hat die Leiden dieser Zeit deshalb auch freudig ertragen können, weil er diesen lebendigen Blick auf die künftige Herrlichkeit hatte. Und so sagt er, die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das sind wir, die Söhne Gottes. Ja? Wir werden ja alle einmal dem Sohn, dem einen Sohn gleichgestaltet sein. Dann sind wir Söhne Gottes in Christus Jesus. Das sind wir schon jetzt. Aber dann wird es auch für die Schöpfung offenbar. Und dann, so sagt es dieser Text, wird einmal auch die Schöpfung mit befreit werden von dem Fluch, von der Last der Sünde, der Knechtschaft, der Sterblichkeit, die durch den Sündenfall Adams auch auf die Schöpfung gekommen ist. Ja? Also die Schöpfung hofft mit uns auf diesen Zeitpunkt, wo die Erlösung für uns offenbar wird. Denn ein Stück weit wird es dann auch für sie eine Erlösung bedeuten. Aber auch wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, sagt Paulus, wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Ja, das tun wir vielleicht viel zu wenig. Ja, heutzutage, denke ich, sind wir in der großen Gefahr, dass wir uns in dem diesseitigen Leben viel zu sehr einrichten, viel zu sehr diesseitig leben und denken und viel zu wenig diese jenseitige Herrlichkeit im Blick haben. Es kommt vielleicht daher, dass wir versuchen, uns die Wirklichkeit hier schon so bequem und gut wie möglich zu gestalten. Ja, früher gab es da viel mehr Leiden, viel mehr Schwierigkeiten, viel mehr Armut, Existenzunsicherheit. Der Mensch hat versucht, sich das alles ein Stück vom Leib zu halten. Aber letztlich hat er doch nichts an der wesentlichen Unsicherheit der menschlichen Existenz ändern können. Denn die ist durch den Sündenfall gegeben. Und die wird nur verändert, wenn der Herr Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Dann gibt es wirklichen Frieden und wirkliche Sicherheit für die Menschen, die an ihn glauben. Also hier sollten wir eigentlich auch diese Erlösung unseres Leibes, die oft das Offenbarwerden der Vollendung, der Heilsvollendung erwarten und uns darauf freuen. Und Paulus sagt dann in Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Ja? Wir haben eine gegenwärtige Errettung. Ja? Kapitel 5 heißt es, wir haben Frieden mit Gott. Das hoffen wir nicht, sondern das haben wir, das glauben wir, das wissen wir. Wir haben gegenwärtig Erlösung und Vergebung der Sünden. Das ist nicht erst eine Frage der Zukunft. Aber es gibt einen Aspekt der Errettung, der erst in der Zukunft liegt. Und das ist eben genau dieser himmlische Aspekt. Das Aspekt der Leibeserlösung, der Vollendung in der Entrückung, wenn wir ihm gleichgestaltet sein werden. Das sieht man jetzt noch nicht. Aber das wird einmal sein. Und diese Hoffnung, die sollten wir lebendig vor uns haben. Eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Ja, das ist ja das, der Mensch will das gerne sehen, er will das gerne fühlen. Ach, wenn ich mich doch ein bisschen herrlicher fühlen würde, ein bisschen erlöster, dann wäre das viel einfacher zu glauben. Aber die Bibel sagt, dass sowohl Glaube als auch Hoffnung etwas zu tun haben mit unsichtbaren Wirklichkeiten, die uns durch das Wort Gottes zugesprochen werden, die wir im Glauben erfassen müssen. Der Glaube ist ja der Zwillingsbruder der Hoffnung, wenn man das so sagen will. Ja? Der Glaube hat es mit Gegenwärtigem zu tun, mit dem Ergreifen dessen, wer Gott gegenwärtig ist und was er uns zugesagt hat, gegenwärtig. Ja? Die Hoffnung hat es mit Zukünftigem zu tun. Aber beide stützen sich auf das Wort Gottes, nicht auf Gefühle, nicht auf fromme Wünsche und Illusionen, sondern auf die Zusagen des Wortes Gottes. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Das ist interessant, müsst ihr mal studieren, wie oft der Begriff Hoffnung mit diesem Begriff, der oft mit Geduld übersetzt wird, standhaftes Ausharren in der Schlachterbibel, wie das oft miteinander kombiniert wird. Ja? Standhaftes Ausharren, das bedeutet geduldig drunter bleiben. Ja, das ist eigentlich so die Grundbedeutung von diesem Wort. Drunter bleiben unter der Last, bis Gott sie wegnimmt. Drunter bleiben, ausharren in Spannungen, in Nöten, in Anfechtungen, in Schwierigkeiten, in Situationen, wo man gern Hilfe hätte und sieht sie noch nicht. Nicht aufgeben, nicht zurückweichen. Ausharren, drunter bleiben. Und das ist interessant. So sieht Paulus das. Ja? Wir hoffen auf das, was wir jetzt noch nicht sehen. Und solange wir es nicht sehen, warten wir darauf mit Standhaftigkeit. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Nicht etwa, dass wir da so standhaft und stark wären. Am Ende heißt es, wie überwinden wir, wie bleiben wir standhaft? In dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das gibt uns standhaftes Ausharren. Ja? Dass wir einen Herrn kennen, der uns geliebt hat und der uns auf ganz wunderbare Weise zum Ziel führt, auch wenn wir es noch nicht sehen. Ihr Lieben, und das ist etwas, was uns wirklich auch Mut machen darf. Damit. Er wird sehen, was er gehofft hat, zu seiner Zeit, zur Zeit Gottes. Ja, und in dieser Hoffnung, in diesem Kampf auch die Hoffnung zu behalten, brauchen wir Beistand. Und hier ist die Rede von dem Geist Gottes, der in uns wohnt und der unseren Glauben stärkt, der unsere Gebete beflügelt, damit wir in dieser Hoffnung bleiben und überwinden können. Das ist etwas ganz Wunderbares und Wichtiges. Der Geist kommt unseren Schwachheiten zur Hilfe. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Es gibt besonders Situationen, wenn wir deprimiert sind, niedergeschlagen sind, wenn wir in Not sind, ja, dann kann es sein, wir wissen überhaupt nicht mehr weiter. Wir wissen gar nicht mehr, was wir eigentlich vor Gott sagen sollen. Ja. Die Not drückt uns nieder, wir haben keine Perspektive und trotzdem, der Geist Gottes tritt selbst für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzen. Es gibt also ein innerliches Gebet, wo der Geist Gottes für uns eintritt in Not und Anfechtung, wo wir selber vielleicht gar nicht mehr richtig wissen, wie wir beten sollen. Und auch diese Verheißung ist wunderbar, der die Herzen erforscht, nämlich Gott weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Ja, also das dürfen wir wissen, wir haben einen Beistand im Himmel, den Herrn Jesus in unseren Anfechtungen. Wir haben einen Beistand auf der Erde, den Tröster, den Geist der Wahrheit, der in uns wohnt. Und auch das darf uns stärken in unserer Hoffnung. Ja, diese Hoffnung der Herrlichkeit ist ein Anker der Seele. Er festigt unseren Glauben, er festigt unser ganzes Leben, wenn wir wissen, auf welches Ziel wir zugehen. Jetzt möchte ich aber doch auch noch auf diese zweite Seite der Hoffnung eingehen, nämlich die Hoffnung in den Anfechtungen dieses Lebens. Wir haben das ja gelesen. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen, sagt Paulus. Oh wei, ich denke, da sind wir alle weit davon entfernt. Wir sind schon froh, wenn wir in den Bedrängnissen nicht zu sehr jammern, oder? Ja? Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Und Paulus hatte größere Bedrängnisse als wir. Ja, das lesen wir ja zur Genüge. Schaut mal, und das darf uns auch anspornen, doch tiefer uns mit dem Herrn, den Herrn zu suchen und in die Verbindung mit dem Herrn wirklich auch wachsen zu lassen und darum zu bitten, dass der Herr sie wachsen lässt. Denn ich denke, ein solches zuversichtliches Rühmen, das kann nur geschehen, wenn wir wirklich die Dinge von Gottes Seite her sehen. Gottes Sicht von Bedrängnissen. Wie ist Gottes Sicht von Bedrängnissen? Römer 8, Vers 28 haben wir es gelesen. Gott sieht die Bedrängnisse anders. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder zum Guten zusammenwirken. So könnte man das auch übersetzen. Ja? Alles, was uns widerfährt, wirkt zusammen nach einem Plan. Ja? Der Begriff Synergie, den kennen die Techniker unter uns, ja, der steckt da drin von dem griechischen Wort her. Ja. Es ist also alles geplant und wirkt zusammen zu einem Wirkung, zu einem Effekt, zu einem Ziel. Und dieser Effekt ist, es muss uns zum Guten dienen. Es muss uns zum Besten dienen. Ja. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott hat uns berufen und hat schon eine Absicht, einen Plan von vornherein gehabt. Und genauso gibt es auch einen Vorsatz hinter unseren Bedrängnissen und Nöten. Das Problem ist, wir sehen diesen göttlichen Vorsatz nicht. Wir sehen oft auch nicht die Hand Gottes in dem Ganzen. Und deswegen werden wir verzagt. Das Gegenteil von Hoffnung ist Verzagtheit, ihr Lieben. Ja? Und es gibt viele Christen, die sind verzagt und niedergeschlagen und mutlos, weil sie vielleicht in ihren Schwierigkeiten nicht mehr die Hand Gottes sehen können. Die liebende Hand Gottes, die züchtigende Hand Gottes, die erziehende Hand Gottes. Aber genau das sagt die Bibel, dass unsere Bedrängnisse letztlich ein positives Ziel haben, dass sie eine positive Absicht von Gottes Seite haben Gott möchte uns durch unsere Nöte und Bedrängnisse erziehen. Er möchte uns reifen lassen im Glauben. Was bewirkt die Bedrängnis? Standhaftes Ausharren. Schaut, das geschieht dann, wenn wir geistlich mit Bedrängnissen umgehen. Ja? Dann merken wir, ja gut, wenn Gott sie mir auferlegt hat, was soll ich mich dagegen wehren? Soll ich jetzt bocken und versuchen abzuschütteln, so wie ein Lasttier? Ja? Seid nicht wie das Ross und der Esel, ja, die störrisch sind. Das hat keinen Sinn. Gott ist stärker. Wenn Gott mir eine Last auferlegt hat und ich versuche sie abzuschütteln, dann schade ich mir nur selber, dann verletze ich mich nur selber mehr und reite mich rein. Nein, sondern ich muss drunter bleiben. In dem Bewusstsein, Gott legt sie nicht willkürlich auf, Gott legt sie auch nicht einen Tag länger auf als nötig. Und Gott ist derjenige, der letztlich mich wieder aus den Schwierigkeiten herausführt. Und wenn wir diese geistliche Einsicht haben, dann bewirken die Bedrängnisse standhaftes Ausharren. Ja? Wir haben ja immer so einen Punkt, wo uns der Geduldsfaden reißt. Ja? Bei manchen ist der sehr rasch erreicht, bei anderen etwas weniger rasch. Aber in den Bedrängnissen arbeitet Gott an uns, dass dieser Punkt immer weiter hinausgeschoben wird. Dass wir immer länger lernen, auch wirklich das zu tragen, was Gott uns auferlegt, bis seine Stunde kommt. Und deswegen das standhafte Ausharren, es bewirkt Bewährung bei uns. Wisst ihr, das ist ein Unterschied zwischen einem, sage ich mal, naiven Anfangsglauben und einem bewährten Glauben. Ja? Auch ein Anfangsglauben, ein kindlicher Glauben von einem ganz jungen Kind Gottes ist etwas sehr Schönes und Erfrischendes und eine Gabe Gottes. Aber schaut einmal, wenn es gut läuft, dann werden die Krisen und Nöte, durch die wir im Laufe unseres Glaubenslebens zu gehen haben, bewirken, dass unser Glaube tiefer wird, dass er fester wird, dass er tragfähiger wird, dass er immer mehr lernt, Gott zu vertrauen, blind zu vertrauen, dass er ein Stück reifer und geläuterter und stärker wird durch die durchgegangenen Prüfungen. Allerdings müssen wir darum wirklich ringen, dass wir die Prüfungen in der rechten geistlichen Haltung durchgehen. Es kann auch anders laufen. Es kann auch sein, mit jeder Glaubensprüfung wird mein Glaube schwächer und kränker, werde ich missmutiger, aufmüpfiger und unzufriedener in meinem Leben. Und es geht rückwärts mit mir, das kann auch passieren. Bewährung ist nichts Automatisches. Bewährung geschieht dort, wo wir Bedrängnisse geduldig mit Gott durchgehen. Und dazu möchte auch dieser Text ermutigen. Denn was gibt die Bewährung? Sie gibt Hoffnung. Ja? Und zwar eine Hoffnung, die gestärkt ist durch Glaubenserfahrungen. Wenn wir im Glauben durchgegangen sind durch vergangene Krisen und wir sind in der nächsten, dann sollten wir eigentlich aus dem Hoffnung gewinnen. Eine untermauerte Hoffnung, weil wir den Gott kennen, der treu zu seinen Verheißungen steht. Er hat 10-mal geholfen, er wird auch beim 11. Mal helfen. Ja, das ist diese Stärkung der Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Ja, und diese Hoffnung brauchen wir und der Herr möchte, dass wir wirklich diese Hoffnung bewahren in den Kämpfen unseres Alltags. Mir ist noch dazu eingefallen, auch 1. Thessalonicher 5, dieses ganz interessante Wort, das auch von der Hoffnung redet. 1. Thessalonicher 5, Vers 8, da heißt es, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Ja, wir brauchen, hier wird die Hoffnung auf das Heil, auf die Rettung Gottes als ein Schutzhelm vorgestellt, der uns beschützt vor den feurigen Pfeilen des Feindes. Und die feurigen Pfeile des Feindes sind auf unser Herz oft gerichtet, aber sie sind auch immer wieder auf unseren Kopf gerichtet, auf unsere Gedanken. Ich denke, dass jeder Christ weiß es, Sorgengedanken, Ängste, Dinge, dass man plötzlich denkt, oh, der hat was gegen mich, der ist bestimmt so und so und alles ist gegen mich. Und dann plötzlich wird es immer dunkler und es kommen Gedanken, die uns wirklich die letzte Hoffnung rauben wollen. Und da brauchen wir als diesen Schutzhelm die lebendige Hoffnung, Gott bewahrt mich, Gott rettet mich, und zwar sowohl ewig als auch zeitlich in der jetzigen Bedrängnis und Situation. Das darf ein Schutzhelm sein, den wir aufziehen dürfen in den Anfechtungen. Und wenn es wirklich mal in die Tiefe geht und in die Krise, und das ist so tröstlich und schön, auch diese Worte in der Bibel zu lesen, Klagelieder 3 ist ein Bekenntnis eines Gläubigen, der ganz, ganz unten war. Ganz, ganz unten in der Not, in der Züchtigung Gottes, in wirklichen tiefen Schwierigkeiten, und der dennoch seine Hoffnung nicht aufgegeben hat. Ja, ich lese mal vielleicht ab Vers 16 schon, man könnte noch weiter lesen, aber es ist die Rede von einem Mann, den Gottes züchtigende Hand schwer getroffen hat. Das passiert manchmal auch wirklich denen, die Gott lieben und die wirklich auch aufrichtig vor ihm sind. Manche Züchtigungen sind ja aufgrund von wirklichen Sünden, aufgrund von Widerspenstigkeit und Eigenmächtigkeit und bösen Dingen in unserem Herzen. Dann muss Gott uns manchmal tief führen und zerbrechen, damit wir endlich Buße tun von unseren sündigen Haltungen. Aber manchmal sind solche tiefen Leiden auch wirkliche Läuterungsleiden bei solchen, die nicht jetzt in irgendeiner bewussten Sünde leben, die nicht in irgendeiner Weise sich am Herrn vergangen haben, sondern es dient zur Läuterung. Wir sehen das auch bei Hiob, sein Beispiel. Und Jeremia, der Verfasser der Klagelieder, hat hier etwas, eine ähnliche Erfahrung niedergeschrieben. Ich lese mal ab Vers 16, Klagelieder 3. Er, und es ist Gott, das weiß der Gläubige, woher die Schwierigkeiten kommen. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Ja, das ist etwas ganz Kostbares, wenn wir aus den Tiefen der Anfechtung dennoch so uns an Gott festhalten können. Dass wir den Blick auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes nicht verlieren, wenn alles um uns herum dunkel oder widrig wird und schwierig wird. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Das ist das, was Gott sucht, wenn er uns in solche Schwierigkeiten bringt. Dass wir dann immer noch festhalten an der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Sie ist uns im Wort Gottes zugesagt. Wir haben sie in der Vergangenheit oft erlebt. Warum sollte sich Gott verändert haben? Das sagt der Teufel dann. Ja, da gibt es dunkle Einflüsterungen in der Seele in solchen Zeiten. Ja, so wie Hiobs Frau. Sage Gott ab und stirb. Was hast du jetzt von deinem Glauben? Ja, das ist die Rede der Schlange in der Anfechtung. Und deswegen, ja, dieser Mann, der so tief unten war in Klagelieder, sagt, ich will Hoffnung fassen. Wisst ihr, das hat auch was mit dem Willen zu tun bei einem Gläubigen. Ja? Er hat ja Hoffnung, aber er muss auch wollen. Ja, man kann sich der Depression, der Hoffnungslosigkeit, der Niedergeschlagenheit hingeben. Luther, der große Übersetzer, hat übersetzt, das Menschenherz ist ein trotzig und verzagt Ding. Ja? Und das stimmt schon, das kommt oft zusammen. Ja? Manche Verzagtheit ist ein Stück Trotz. Und wenn Gott es nicht so will, dann lasse ich mich eben fallen, reinfallen in den Schlamassel. Ja? Das kann man auch denken. Und es ist böse Rebellion. Ja? Es ist Unglaube. Es ist auch nicht der Weg, wie man rauskommt, ganz gewiss. Ja? Der Weg, wie man rauskommt, was sagt Klagelieder? Ja? Es bedeutet Unterwerfung. Ja, das ist auch eine Lektion. Unterwerft euch der gewaltigen Hand Gottes. Demütigt euch unter diese Hand. Und was ist die Hoffnung? Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Nicht zu unserer Zeit, zu seiner Zeit. Das ist die Verheißung. Und darauf dürfen wir vertrauen. Ich möchte zum Schluss noch mal einfach deutlich machen, was ist das Fundament unserer Hoffnung? Es heißt ja in der Bibel, dass Jesus Christus selber unsere Hoffnung ist. Ja, das lesen wir im 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus 1,1. Da sagt Paulus, Paulus Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Das finde ich so wunderbar, dass all das, was der christliche Glaube verkündet und bezeugt und verheißt, es ist gebunden an eine Person. Wir haben es nicht in dem Buch, wir haben es nicht in uns selber, wir haben es in Christus. So ist Christus unser Friede, er ist unsere Erlösung, er ist unsere Weisheit, er ist unsere Lebenskraft und er selber ist auch unsere Hoffnung. Und das wird auch noch einmal so deutlich in diesen Versen von Römer 8 am Ende, dass unsere Hoffnung, die Hoffnung, dass Gott uns auch in unseren Nöten durchbringt, die hat doch ein realistisches Fundament. Das ist nicht etwa, dass wir uns etwas einreden würden, sondern es ist, dass Gott etwas getan hat. Und dass deswegen, weil Gott das getan hat, er gar nicht anders kann, als uns letztlich um seiner Treue und Gnade willen zu erretten. Das gilt für alle, die wahrhaft seine Kinder sind. Ja? Gott hat es verheißen und Gott kann seinen Verheißungen nicht untreu sein. Und deswegen nach diesem wichtigen Satz, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Da kommt diese wunderbare Entfaltung von Gottes Heilshand. Was hat Gott für seine Kinder getan? Er hat sie zuvor ersehen. Das ist ein Geheimnis. Gott hat uns gekannt, uns gesehen, längst bevor wir einen Gedanken an ihn gefasst haben. Letztlich längst bevor wir überhaupt Gestalt angenommen haben als Geschöpfe. Ja? So wie der Herr Jesus sagt zu Nathanael, schon vorher habe ich dich gesehen, dort als du unter dem Feigenbaum warst. Ja? Der Herr sieht uns zuerst. Er hat uns vorherbestimmt. Er hat ein Ziel mit seinen Kindern. Er hat ein Ziel der Herrlichkeit. Das wird hier so dargestellt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist die herrliche Hoffnung. Das ist das, was wir vorher gehabt haben. Ja? Es wird erfüllt bei der Entrückung. Er hat uns vorherbestimmt, er hat uns auch berufen. Das kommt also nachher. Es gibt Dinge, die hat Gott getan, längst bevor wir uns bekehrt haben. Und dann kommt dieser Ruf Gottes an den Menschen, umzukehren, sein Leben dem Herrn Jesus zu übergeben. Diesen Ruf, wenn wir den hören, dann müssen wir auch darauf antworten. Da ist kein Automatismus in dem Sinn. Vielleicht gibt es Menschen, die diesen Ruf schon manches Mal gehört haben und die aber noch nicht von Herzen geantwortet haben. Es ist Zeit, diesem Ruf wirklich auch nachzugeben und von Herzen zu antworten, indem man sich selber völlig ausliefert an den Herrn Jesus Christus und ihm anvertraut. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Hier werden die Dinge von Gottes Seite her gezeigt. Und das ist das, was wir brauchen, wenn wir Hoffnung haben wollen, dass wir die Dinge von Gottes Sicht her sehen, nicht von unserer menschlichen Sicht her. Ja? Von unserer menschlichen Sicht her gesehen, die Jünger zum Beispiel, als die Wellen getobt haben und beinahe das Boot zum Volllaufen und Untergehen gebracht haben, die hatten keinen Blick dafür, dass es innerhalb der nächsten Minute völlig alles still sein konnte. Das wussten sie nicht. Sie waren mittendrin im Trubel. Aber von Gottes Seite war die Lösung und die Hilfe schon da. Und deswegen müssen wir die Dinge von Gottes Seite betrachten. Die er berufen hat, hat er auch gerechtfertigt. Und zwar durch das Blut des Lammes. Nicht durch unsere eigenen Anstrengungen, nicht durch irgendetwas, was in uns läge, sondern in dem vollkommenen Sühnopfer des Herrn Jesus. Und deswegen haben wir Felsengrund für unsere Hoffnung. Nicht etwas Schwankendes, nicht etwas Unbeständiges, weil alles, was aus uns käme, wäre ja überhaupt keine Hoffnung. Ja? Da hätten wir keinen Anker, keine Grundlage dafür. Wir müssten im Grund verzagen, wenn wir wüssten, dass diese Dinge von uns abhängen. Von unserer Treue, von unserem Eifer, von unseren Anstrengungen. Dann könnten wir es gleich bleiben lassen. Da gibt es keine Hoffnung. Sondern die Hoffnung ist der Herr Jesus Christus. Er hat uns gerechtfertigt durch sein Opfer. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das heißt, Gott sieht mit uns schon das Ziel der Herrlichkeit, obwohl wir es noch nicht erreicht haben. Von Gottes Seite her haben wir es ein Stück weit schon erreicht. Das ist auch ein Geheimnis. Im Hebräerbrief heißt es, dass wir durch das einmalige Sühnopfer Jesu Christi auch vollendet, vollkommen gemacht sind. Nicht etwa, dass wir hier schon perfekt wären in unserem Wandel, ja, oder in unserer Gesinnung, gar nicht. Aber Gott sieht uns in Christus schon als vollendet an. Genauso wie er uns in Christus als völlig Gerechte ansieht. Und das ist dieser Blick, der hier entscheidend ist. Ja? Denn, und das gilt jetzt wieder für unsere zeitlichen Bedrängnisse, für unsere Nöte, für unsere Anfechtungen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ihr Lieben, so müssen wir unsere Nöte und Anfechtungen sehen. Die Grundlage ist, der Herr Jesus hat durch sein Blut gemacht, dass Gott grundsätzlich für uns ist. Es gilt für jedes Kind Gottes. Gott muss uns manchmal züchtigen, er muss uns manchmal entgegentreten und uns schwere Wege führen. Durchaus. Aber die Grundlage von dem allem ist, dass Gott uns liebt und dass er für uns ist. Und dass kein Zorn, kein Verderben, kein Schlag des Verderbens ein Kind Gottes treffen wird. Das ist ja das, was uns oft die Hoffnung rauben will, die Angst, die Unbeständigkeit. Kann es sein, dass jetzt plötzlich alles in der Katastrophe endet? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein für kein Kind Gottes. Denn Gott hat Gedanken des Friedens und des Heiles für die, die wirklich bei dem Herrn Jesus Zuflucht gefunden haben. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und das alles schließt sowohl die ewigen Segnungen und die Herrlichkeit ein, als auch die zeitliche Durchhilfe. 1. Korinther 10, diese Verheißung, Gott wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird mit der Prüfung schon den Ausgang. Das ist Gottes Seite, Gottes Planung, weil er für uns ist, weil er uns alles schenkt. Er schenkt uns nicht Wohlleben und Freiheit von Krisen, sondern er schenkt uns Durchhilfe, Gnade, mitten in Bedrängnissen und Krisen. Das dürfen wir erhoffen. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wir wissen, wer das tut. Der Satan. Und das müssen wir auch wissen in unserem Kampf um unsere Hoffnung. Ich habe das vorher schon gesagt, der Feind will immer wieder versuchen, unsere geistliche Hoffnung zu untergraben, zu zerstören, uns runterzuziehen, uns in eine Situation der völligen Schwärze und Hoffnungslosigkeit zu bringen. Und wenn ein Kind Gottes nicht aufpasst, kann es zeitenweise in solche Lagen hineinkommen. Ja, vielleicht manchmal auch sogar trotz Aufpassen, dass es so Anfechtungsstunden gibt. Und dennoch, gerade da sind diese wunderbaren Verheißungen aus Römer 8 etwas ganz, ganz Wichtiges. Das dürfen wir festhalten. Gegen alles Fühlen, gegen alle Anklagegedanken und dunklen Gedanken, die der Teufel vielleicht in unser Herz hineinbringen will. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott hat uns doch gerecht gesprochen. Er selber ist für uns. Dann können wir gar nicht zu Fall kommen und endgültig scheitern. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das ist die Medizin für Anfechtung, dass wir uns diese Dinge vor Augen führen, wenn unsere Hoffnung angefochten ist und am Sinken ist, wie dieses Schiff der Jünger, dann dürfen wir wissen, wir dürfen auf diese Tatsache schauen. Christus ist für uns gestorben. Er ist auferweckt. Er ist zur Rechten Gottes. Er tritt für dich und für mich ein. In diesem Moment, wo wir in den dunkelsten Stunden der Anfechtung sind, ist oben im Licht einer, der für uns Fürbitte tut, der unsere ganze Lage vor Gott bringt. Und wenn dieser für uns eintritt, dann ist der Ausgang der Sache völlig klar. Ist uns das bewusst? Wenn wir einen solchen Fürsprecher haben, dann kann es keine Frage geben, wie der Prozess ausgeht. Ja? Auf dem irdischen Gericht muss man da manchmal ganz schön bangen. Ja? Man weiß nicht genau, wie es ausgeht, wie das Urteil ausfällt. Ja? Aber hier sagt Gott selber, wie das Endurteil in unseren Anfechtungen und Nöten ausfallen wird. Gott hat uns bereits freigesprochen. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Und da waren so einige Dinge genannt, die unsere Hoffnung beeinträchtigen können, die uns manchmal die Zuversicht rauben wollen. Und dann sagt Paulus, und das ist seine eigene Lebenserfahrung über Jahrzehnte gewesen, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ja? Und das möge der Herr uns doch schenken, dass wir wirklich diese Siegeshoffnung haben, dieses Bewusstsein, der Herr Jesus bringt uns durch unsere Anfechtungen. Der Herr Jesus bringt uns zum Ziel, weil er uns geliebt hat, weil er dieses Sühnopfer für uns vollbracht hat. Es ist vollbracht. Es muss nicht erst noch irgendetwas vollbracht werden. Und das ist der Felsengrund der christlichen Hoffnung. Denn ich bin gewiss, sagt Paulus, und so dürfen wir das auch sagen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Möchte der Herr schenken, dass wir in dieser ganz realistischen, so felsenfest gegründeten Hoffnung gestärkt werden und ermutigt werden, mitten in unserem Lebensweg. Amen.